und herzlich willkommen zur wievielten Ausgabe, Bernd, des Gamers Global Podcasts?
Nummer 17.
Was, so viele schon? Mir ist es, als wäre es erst gestern gewesen, dass Alex und Philipp die erste Ausgabe machten, noch mit Stunde 0 tituliert. Und jetzt sind wir schon bei der 17. Wahnsinn! Super gemacht!
Yay!
Applaus Yay. Bitte hier einfügen.
Du musst dann genau das Auditorium einpasten mit vielmillionenfachem Schrei. Heute haben wir in der Leitung den Fabian.
Abend.
Den Bernd.
Guten Abend.
Den Benny.
Hallihallo.
Den Alex.
Hallo.
Und ein Fragezeichen, zumindest in meinem Skype-Fenster, den Jonas, der Gamer.
Ja, hallo. Ja. Tatsächlich ein Fragezeichen?
Für mich bist du ein großes Fragezeichen. Und am Mikrofon.
Jörg Lange.
Meine Wenigkeit. Vielen Dank. Wird immer vergessen. Und wir haben heute wahnsinnig viele Spiele zu diskutieren. Ich will jetzt nicht in den letzten Wochen Rückblick zurückgehen von Harald und dumme Steve Jobs Witze machen, aber da könnten wir vielleicht auch mal nachher drüber reden. Aber eine weltexklusive Ankündigung, weil ich es gerade schon angeschnitten habe. Harald Fränkel hat sich unvorsichtigerweise, nachdem ich ihm seine Pülferchen vorenthalten habe, 3 Tage lang, die er so braucht, dazu bereit erklärt, den Wochenrückblick jetzt wieder regelmäßig zu machen. Das freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, meine Ankündigung belehrt ihn jetzt nicht noch schnell eines Besseren. Und da können wir uns also ab jetzt wieder drauf freuen an den Samstagen. Ja, was habt ihr so gespielt? Fangen wir mal mit dir an, Jonas. In letzter Zeit oder was spielst du gerade so?
Ich habe jetzt gerade Mirror's Edge beendet, mal wieder.
Hey, du bist ja ein ganz schneller. Das ist ja ein ganz modernes Spiel, das gerade erst rausgekommen ist.
Ja, nein, leider nicht. Aber sie haben ja mal wieder gesagt, dass sie den zweiten entwickeln, oder zumindest da haben sie jetzt gesagt, die Spieler seien bereit dafür.
Bist du denn bereit dafür? Bist du mental schon bereit dafür?
Ich bin da schon ewig bereit dafür. Ich habe mich schon, als ich das erste Mal beendet habe, konnte ich es kaum mehr abwarten, den zweiten Teil endlich zu spielen. Das ist mein Lieblingsspiel.
Das ist aber jetzt schon ein paar Jährchen her. Oh, du hast gesagt, dein Lieblingsspiel. Jetzt darf ich mal ganz unverschämt fragen. Ich habe das damals auch gespielt und es hat ja auch nicht lange gedauert, das zu spielen. Und der einzige mögliche Grund, das heute noch zu spielen, scheint mir zu sein, klar, irgendeine seltsame, wie soll ich das jetzt höflich formulieren, verpolte Einstellung beim Spieler. Diese Stimmung, die das Ding hat, mit diesem zurückgenommenen Soundtrack, primärfarbenlastigen Levelgestaltung, sehe ich das halbwegs richtig oder täusche ich mich? Geht es dir um irgendwelche Skills und Highscores und Zeiten oder so etwas?
Nee, es geht wirklich um die Atmosphäre von dem Spiel. Also um die Story kann es nicht gehen, weil die ist unglaublich banal, aber die Atmosphäre des Spiels ist großartig. Mhm. Und in die habe ich mich einfach beim ersten Mal spielen schon verliebt. Ja. Ich muss es einfach regelmäßig nochmal spielen.
Mhm. Ja gut, man hat ja so Spiele und das dauert ja nicht so lange. Ich glaube, du wirst es mittlerweile wahrscheinlich so in 5 Stunden spätestens durch sein, oder?
Ja, ich habe sogar dieses Mal, das erste Mal, dieses Ende in der Scherbe, ich will ja jetzt nicht spoilern, aber da ganz oben, falls noch irgendwer spielen will, das erste Mal auf Anhieb geschafft, weil das okay. ist ziemlich nervig und das habe ich tatsächlich zum ersten Mal geschafft.
Dann bist du ein Skill-Gamer, Jonas.
Eigentlich verstehe ich mich nicht als einer, aber bei dem Spiel vielleicht tatsächlich.
Ja, nee, es ist gut, weil wir anderen sind ja alles trübe Tassen, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Aber das ist jetzt Mirror's Edge, spielst du noch irgendwas, was so ein paar Jahrzehnte vielleicht jünger ist? Oder?
Ja, Deus Ex Human Revolution.
Okay, und wie gefällt dir das?
Das finde ich auch ziemlich gut. Die Bosskämpfe sind eine Unverschämtheit. Aber ansonsten ist es sehr, sehr toll. Und das Ende ist auch eine Geschmacksfrage, finde ich.
Also Unverschämtheit meinst du jetzt, weil sie zu schwer sind oder überhaupt nicht reinpassen ins restliche Spiel?
Weil sie nicht reinpassen und weil sie zu schwer sind. Also ich kann mich irren, aber ich glaube, es wurde mal erwähnt, man würde die Bosskämpfe auch nur durch Gespräche lösen können. Und das ist ja nun wohl nichts geworden.
Ja, vielleicht wenn du mit dir selber sprichst und dann das Spiel vergisst, weiter zu spielen oder so. Aber Deus Ex 3 hat ja auch irgendwie so ein Farbfilter-Problem für Leute, die sich extra diesen komischen Patch runterladen. Also du scheinst so ein bisschen auf Spiele zu stehen, die einfach das normale Farbspektrum, das wir so sehen, nicht ausnutzen. Oder ist das jetzt Zufall?
Nee, ich glaube, ich mag tatsächlich Spiele besonders gerne, die eine besondere Optik haben. Mhm. Auch wenn ich jetzt gerade fieberhaft nachdenke, ob ich noch irgendeins nennen kann und mir tatsächlich gerade keins einfällt. Aber eigentlich mag ich das ja gerne, wenn die so eine Optik haben, die sich ziemlich vom Rest so abgrenzt. Weil es gibt mittlerweile so viele Spiele, die irgendwie alle ähnlich aussehen, auch schon durch die Unreal Engine 3, die Mirror's Edge ja auch benutzt. Da finde ich das sehr angenehm, wenn Spiele einen sehr einzigartigen Look haben. Mhm.
Ah, vielleicht hast du Saboteur noch gespielt oder Sabotage, ich weiß gar nicht, Saboteur, das zu... stark auf Schwarz-Weiß gesetzt hat.
Und ja, das habe ich noch nicht gespielt, das will ich aber demnächst auch mal nachholen, glaube ich, weil das fand ich auch sehr schön immer, aber ich kam irgendwie nicht dazu.
Ja gut, aber das ist schon einiges. Und auf Gamers Global fühlst du dich wohl und hilfst auch immer mal wieder mit Grafiken aus. Jetzt ganz aktuell werden wir von dir eine neue Podcast-Aufmacher-Grafik haben, die wir mal kurz eben in 5 Minuten zusammen erdacht und erstellt haben. Oder der Community-Event-Aufmacher, den wir heute veröffentlicht haben. Vielen Dank dafür, aber eigentlich soll das eine Frage sein. Fühlst du dich wohl auf Gamers Global?
Ja, eigentlich schon. Ich finde es recht gut, auch wenn ich mittlerweile zu nicht mehr viel anderem komme, als Bilder zu machen tatsächlich. Erstens, weil ich die anderen Sachen wie News schreiben nicht so gut kann und zweitens, weil ich mir nur für Bilder machen wirklich noch Zeit einräume.
Wie kommst du, dass du die Bilder machst? Ist das irgendwie ein Hobby von dir oder machst du irgendwie eine Ausbildung, einen Beruf in der Richtung?
Also ich mache eigentlich noch Schule. Ich bin jetzt im Abitur dabei, aber mein Vater hat ein Designbüro und da arbeite ich mit. Und das werde ich auch definitiv irgendwann mal beruflich machen.
Warum denn keine Schreinerlehre?
Das ist nicht, also handwerklich irgendwas Reales zu machen, ist, glaube ich, nicht ganz mein Ding. Lieber Grafiken am Computer. Da sitze ich erstens am Computer und zweitens kann ich da so meine Vorliebe für gutes Design und gutes Aussehen mehr ausleben.
Hast du an Gamers Global, weil es wird ja immer den Gästen im Podcast vorgeworfen, dass sie speichelleckerische Liebesbotschaften nur verkünden. Hast du denn auch irgendwas, was da nicht so passt an Gamers Global? Muss nichts Großes sein?
Ich finde es ein bisschen grau und weiß vom Aussehen her, um mal bei Optik zu bleiben. Also da gibt es mittlerweile Seiten, die spektakulärer oder auch nicht spektakulärer, aber einfach ein bisschen farbenfroher und knalliger aussehen und dabei gleich seriös aussehen.
Naja, kannst du ja mal ein komplettes Redesign für uns machen. Und aber bitte ohne gekippte Gs, wenn ich einen Wunsch haben darf. Die natürlich im Aufmacher, den wir dann hier jetzt zeigen werden, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ganz toll aussehen natürlich.
Ja, es sah halt einfach ein bisschen dynamischer aus.
Ja. Nee, klasse. Jetzt haben aber auch einige andere Leute noch im Podcast, die auch ganz viel gespielt haben. Und Bernd ist schon ganz hibbelig und rutscht auf seinem Stuhl hin und her und macht da einen Mund auf und zu, weil er von Rage berichten möchte. Habe ich recht?
Ja, Jörg, wo hast du den Bundestrojaner her?
Der Bundestrojaner darf in Bayern nicht mehr benutzt werden und jetzt haben sie dafür quasi so ein Gnadenbrotheim gesucht und die Redaktion Gamers Global gefunden. Und jeder Leser, der sich einloggt, das wollte ich jetzt hier mal im vertrauten Kreise sagen, installiert den automatisch. Also wir wissen alles von euch und jeder verdiente Experience-Punkt wird von uns an Google verkauft. Das als kurzer Einschub.
Na gut, dann wüsstest du ja wahrscheinlich schon, ich habe ja Rage auf der Xbox gespielt. Ha, das hast du nicht mitbekommen.
Nee, das weiß dann nur Bill Gates.
Richtig. Ja, Rage fand ich super, finde ich auch immer noch. Mhm. Und ich hoffe, ich finde die Zeit, es nochmal durchzuspielen, weil in so einem Test ist man ja dann doch immer ein bisschen, ja, unter Zeitdruck. Der Chefredakteur sitzt einem im Nacken und sagt, wann gibst du denn den Test ab? Und ich würde es gerne nochmal in meinem normalen, bequemen Tempo spielen. Es ist ja A, sehr umfangreich, es ist ein klassischer Shooter von, ja, ich weiß nicht, für mein Empfinden steckt da unglaublich viel unterschiedliche Shooter-Lehre drin. Also du hast so die typischen Circle-Strafing-Kämpfe gegen die dicken, ja, ich nenne es mal Zwischenbosse. Du hast dann aber auch später im Spiel die relativ intelligent agierenden Regierungstruppen, die dann unter anderem mit ihren Energieschilden auch noch eine gewisse Taktik, eine andere Taktik erfordern, also erstmal eine EMP-Granate hinwerfen etc. Also es ist allein als Shooter ein wahnsinnig abwechslungsreiches Ding, weil du eben nicht nur die immer gleichen Kämpfe ausfichst. Es ist umfangreich. Also ich weiß nicht, der letzte Shooter mit dem Umfang, Duke Nukem war glaube ich ähnlich lang, oder?
Ja, und je nachdem, ob du Deus Ex als Shooter betrachtest oder als
Action-Rollenspiel. Ja. Nachdem ich es nicht als Shooter spiele, betrachte ich es weniger als Shooter. Es sieht fantastisch aus, zumindest jetzt auf der Xbox. Am PC gab es da ja anfangs Probleme, vor allem mit ATI-Grafikkarten. Soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, hat der Patch das jetzt endlich mal in den Griff gekriegt. Ich weiß nicht, Benjamin und Fabian, ihr habt es am PC gezockt. Könnt ihr da mehr dazu sagen?
Ich gebe dir den Vortritt. Ich weiß nicht, hast du eine ATI-Karte? Kannst du nicht mit einer ATI-Karte testen?
Nee, ja. Ich habe eine Nvidia-Karte. Ich habe das am Sonntag mal angefangen und hatte erstaunlich wenig Probleme. Also das lief bei mir sofort. Ja. Aber da war auch schon der erste Patch draußen, glaube ich. Also
erinnert mich ein bisschen an GTA 4 damals. Da gab es ja auch mit ATI-Grafikkarten Probleme und ich war da damals unter den Betroffenen. Das wurmt natürlich mächtig, aber als es dann funktioniert hat, war das natürlich weiterhin ein super Spiel. Ansonsten auch so, diese ganze Autofahr-Einlagen, ja, ich als leidenschaftlicher Rennspielzocker habe natürlich am Anfang gedacht, könnte natürlich schon ein bisschen in Anführungsstrichen realistischere Fahrphysik haben, aber so in dem Szenario Actionspiel wie bei Rage finde ich funktioniert die klasse und macht auch mächtig Spaß, auch im Multiplayer. Da haben wir den Test noch aktualisiert, habe ich dann auch eine Zeit lang noch gespielt und das kommt schon cool rüber und ist halt mal was anderes. Die Story von Rage, sagen wir mal, für ein id-Software-Spiel ist die ganz passabel. was mich halt ein bisschen gestört hat und was dann im Endeffekt auch eine höhere Wertung nicht oder wodurch keine höhere Wertung gerechtfertigt gewesen wäre, ist, dass es halt wirklich auf der Disc 2, also so im letzten Drittel ungefähr, ziemlich abflacht. Irgendwie, ich hatte da schon ein bisschen den Eindruck, ihnen ging die Luft aus. Ich habe so zwei komplette Tage mit dem Spiel verbracht, um es durchzuspielen. Und so nach dem ersten Tag war ich absolut mega begeistert und dachte, boah, was für ein Gerät. Und dann kam ich am zweiten Tag auf die zweite Disc und habe dann auch das Ende gesehen, wo ich jetzt natürlich nichts dazu sagen werde, aber
ja gut, aber du hast dann insgesamt doch für die 9 plädiert, was ja immer noch eine sehr hohe Wertung ist. Also das du hättest da sogar über eine 9, 5 oder 10 nachgedacht, wenn das Niveau quasi gleich geblieben wäre.
Auf jeden Fall, weil es steckt einfach auch unglaublich viel drin. Dieses ganze Crafting, du kannst ja da wirklich nach eigenem Geschmack Waffen zusammenbauen. Also mein Ding ist es jetzt nicht. Ich fand es zwar witzig, diese ferngesteuerten Bombenautos, aber bei Rage bin ich dann doch eher so mehr in Rambo-Manier rein und nicht durch die Gegend geschlichen.
Ich finde vor allem auch, also diese Gegner verhalten sich doch schon recht schlau, also nicht schlau in Sachen, dass sie kurz eine neue Relativitätstheorie erfinden oder jetzt unglaublich als Team vorgehen würden, aber sie ziehen sich schon auch mal zurück und so, und vor allem, wenn sie angreifen und da die Haken schlagen und so weiter, das ist schon ein anderer Typ Gegner als diese üblichen koreanischen, russischen oder was auch immer Bösewicht-Soldaten, die uns so die Call of Duty-Mohun-Serien da vorsetzen, die im Prinzip sich nur irgendwie ducken können oder halt auf dich zu in den Tod rennen.
Ja, auf jeden Fall. Und sie sind klasse animiert noch dazu. Also wie die da auf dich zuspringen, dann machen sie eine Rolle kurz bevor du schießen willst und du denkst dir, fuck, daneben, und plötzlich steht der schon vor
dir. Was hast du gerade gesagt?
Verdammt.
Verdammt? Du hast außerdem auch noch einen Klassiker gespielt in diesem Monat, oder?
Ich habe mir, ja, die Ico und Shadow of the Colossus Collection mal angesehen. Ich bin bei weitem noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich habe es ausgiebig gespielt, aber ich bin auch unbedarft rangegangen, quasi als einer, der die Klassiker eben nicht kennt. Einfach aus dem Grund, weil ich zur PlayStation 2 Zeiten noch PC-Only-Spieler war. Und mich hat mal interessiert, was haben diese Spiele, was macht die so zu Kult und was ist da dran? Ich muss sagen, bei Ico hat das ganz gut funktioniert. Es ist zwar schon ja nicht ganz mega zugänglich. Mhm. Also du hast quasi kaum Text, kein Tutorial oder irgendwas, sondern du wirst da ziemlich unvermittelt reingeworfen. Befreist dann dieses Mädchen, diese Yorda heißt sie, glaube ich. Und das ist eben, also das ist schon beeindruckend so, das Feeling, was darüber kommt, diese großen, natürlich nach heutigen Maßstäben extrem leeren Levels, okay, aber es ist ja auch schon knapp 10 Jahre alt.
Gut, aber Story und so weiter kennen ja die meisten, sag ich mal, aber was ist denn mit der HD-Fassung? Ist das ein Grund, sich das jetzt nochmal zuzulegen, oder ist das eher so, naja, dieselben, wie du jetzt gerade schon andeutest, leeren Levels sind halt jetzt sehr hochauflösend leer, aber halt immer noch leer?
Ja gut, das sind sie natürlich. Also das muss, für Fans ist das bestimmt was. Also ich meine, ich kenne es von anderen HD-Remakes, die, wenn du diesen nostalgischen Bonus hast, dann ist es auf jeden Fall nochmal schön, die jetzt in dieser hohen Auflösung, und die Texturen sind wirklich klasse, auch ja, wie die Lichteffekte bei dem damaligen Spiel waren, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich habe es nicht gespielt, aber es sieht schon trotzdem ganz schick aus. Klar merkst du ihm das Alter an, das ist so ähnlich wie mit den God of War HD Remakes. Die sehen ja auch gut aus, aber sind jetzt nicht so high-end.
Also ich, ja gut, die kommen ja von der PSP, da die letzte Collection, also, und sind eigentlich so alt nicht.
Nee, ich meinte jetzt die PS3 Remakes von God of War 1 und 2.
Ja, okay.
Aber Fabian, du hast...
Ich habe von Shadows of the Colossus die HD-Version auch mal angespielt eine Weile, und ich kenne auch das alte von der PS2. Und jetzt abgesehen von höheren Auflösung und so weiter, also da merkt man schon, damals lief das Spiel auf der PlayStation 2 teilweise, also gab es Stellen, wo die Framerate ziemlich eingebrochen ist. Das ist jetzt bei der neuen Version überhaupt nicht mehr, also da haben sie die volle Leistung der PS3 ausgenutzt. Und auch die Weitsicht haben sie ziemlich erhöht, also früher gab es da viel so Nebel- und Blendeffekte. Das ist jetzt, ja, haben sie auch ziemlich ausgebaut. Also man merkt da schon einen Unterschied, fand ich.
Ich habe mir heute erst nur für Shadow of the Colossus eine PlayStation 2 bestellt bei eBay mit dem Spiel. Also am besten nicht so viel verraten. Oder ich höre einfach nicht hin.
Okay, also Bernd, du würdest Ico Shadow of the Colossus HD auf PS3 für, glaube ich, zurzeit so 40, 45 Euro zu haben, würdest du empfehlen?
Ja, also wenn man, wie gesagt, für Fans sowieso, die greifen da ohnehin zu, nehme ich an. Und für alle, die das noch nicht kennengelernt haben und mal wissen wollen, was dahinter steckt, vor allem Ico hat mir gut gefallen. Shadow of the Colossus, muss ich sagen, werde ich noch nicht so richtig warm mit. Mhm. Ja, steinigt mich.
Okay. Ich weiß nicht, wollen wir mal zu einem aktuellen Thema schwenken, zum Beispiel zu Alex Besuch in Düsseldorf vor ein paar Tagen?
Ja, können wir gerne machen.
Also, was machst du in Düsseldorf?
Ja, alle Jahre.
Wie hast du ihn hingefunden? Also so von Köln aus.
Ich habe ein Navi, das war ganz praktisch. Ne? Aber ja, alle Jahre wieder im Herbst lädt Ubisoft nach Düsseldorf ein und stellt das neueste Assassin's Creed vor. Und ja, diesmal halt auch wieder das Neueste, und zwar Revelations. Und ja, ich war in Düsseldorf und habe es 3 Stunden selber gespielt. Der Artikel ist auch heute online gegangen. Und die Langfassung, wie gesagt, im Artikel, die Kurzfassung, es sieht wieder sehr, sehr gut aus und sehr, sehr vielversprechend. Also was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Es ist jetzt keine Revolution in dem Sinne, dass sie da sich ganz viele neue Sachen ausgedacht haben oder das Spielkonzept über den Haufen geworfen haben, was ja eigentlich auch gar nicht notwendig ist, weil die haben ja ein erfolgreiches Grundgerüst, sondern sie haben halt einfach wieder more of the same und dadurch so ein paar Kleinigkeiten mit dazu. Jetzt gibt es zum Beispiel so ein kleines Minispiel, was so ein bisschen was von Tower Defense hat, wo man halt mit Ezio auf dem Dach steht und da Einheiten anordnet, während halt immer wieder in Wellen Gegner ankommen und man halt Schützen positionieren muss. Das sind so eins von diesen neuen kleinen Minispielen. Es gibt eine neue Waffe, so eine Hakenklinge, die Ezio halt am Unterarm hat und dadurch kann man jetzt an diesen Wäscheleinen, die da praktischerweise durch ganz Konstantinopel gespannt sind, an denen man da entlang gleiten kann und die man auch dazu benutzen kann, schneller an Gebäuden hochzuklettern. Eine Sache, die mir persönlich sehr gut gefallen hat und die wahrscheinlich auch vielen anderen gut gefallen wird, ist Altair ist wieder mit dabei. Altair war ja der Hauptdarsteller aus dem ersten Teil und das war so ein bisschen, also diese ambivalente Haltung. Die Leute fanden Altair toll, aber das Spiel, in dem er mitgemacht hat, war nicht so toll. wohingegen Assassin's Creed 2 und Brotherhood waren tolle Spiele. Ezio war auch ein
Haupthelden.
Ja, nee, Ezio hat ja auch schon einen gewissen Charme, aber Altair war halt immer so dieser mysteriöse, ne, dieser, der so ein bisschen eher diesem Assassinen-Image nahe kam. Ezio war ja eher so der Draufgänger, der da mir durch Zufall reingefunden hat. Und ja, Altair ist wieder mit dabei. Man kann ja auch spielen. Ich habe ihn auch gespielt.
Aber sag mal, macht das denn so, also ich oute mich jetzt als, ich weiß nicht ganz genau, wann die Sachen gespielt haben, aber ich weiß, dass die Kreuzzüge nicht stattgefunden haben, also zumindest die ersten beiden nicht zu der Zeit, wo dann Dingen spielt, Assassin's Creed 2 und Brotherhood. Wie passt denn das zeitlich zusammen? Ist der Altair auch ein totaler Greis oder ein Untoter? Oder
also,
wie passt das zusammen?
Ich habe ja nur ein paar wenige Missionen gespielt und muss mich da so ein bisschen drauf verlassen, was mir die Entwickler, die da waren, erzählt haben, die so ein bisschen in Grundzügen die Story erzählt haben. Im Prinzip geht es darum, dass es gibt diesen Edenapfel, also diese eine Waffe, die wo man schon seit 3 Spielen nachsucht. Mhm. Und Altair hat den damals in seiner Zeit gefunden und versteckt. Und Ezio ist jetzt in Konstantinopel auf der Suche nach Schlüsseln, um diesen Apfel zu finden und entdeckt dabei in Büchereien, entdeckt er alte Schrift und liest da quasi Erinnerungen von seinem Vorfahren und dann quasi kommt dieser Switch, wo man dann die Erinnerungen des Vorfahren nachspielt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Ezio und Altair in der gleichen Zeit leben, sondern es ist einfach, man macht dann quasi nochmal einen Sprung im Spiel, wo man Erinnerungen von Altair nachspielt.
Ja, okay, so klingt es sinnvoll.
Ja.
Aber das hast du vorhin was sehr Mutiges gesagt. Du hast irgendwie gesagt, das Ding ist keine Revolution, aber es braucht es ja auch nicht und es mehr vom Gleichen und jetzt, also mal ganz ehrlich, ich habe ja Assassin's Creed 1, ich war maßlos enttäuscht von dem Spiel. Ich habe das ja auch auf Messen da, auf dieser E3 und so weiter, habe ich das schon früh gesehen, habe mich total drauf gefreut und das fertige Spiel war dann unglaublich formalistisch und du hast immer nur dasselbe gemacht. Ja. Das Zweier hat mich dann richtig fasziniert, auch weil es eben in Venedig gespielt hat, die Hälfte spielt's ungefähr in Venedig gespielt hat, oder die zwei Drittel, wie auch immer. Und dann kennt man halt vielleicht Venedig und freut sich dran, wie erstaunlich wirklichkeitsgetreu da manche Sachen umgesetzt sind. Hatte auch einfach mehr zu tun und zwar nicht mehr so formalistisch und so weiter. Und dann kam Brotherhood und nach Rom, auch eine schöne Stadt, ist man in der Regel auch schon mal gewesen. Auch da so ein paar Sachen zum Wiederentdecken. Auch ausgebautes Spielsystem mit diesen Provinzen oder Distrikte einnehmen und so weiter. Sowohl 2 als auch Brotherhood hatten wunderschöne Missionen, aber irgendwie war dann schon bei Brotherhood so die Luft bei mir so ein bisschen am Entweichen in der Faszination. Ich hab's Ich habe es getestet, ich habe es angespielt, ich habe es auch gut bewertet, nicht mehr so gut wie Assassin's Creed 2. Und jetzt kommt noch mal was. Und ganz ehrlich, für mich ist das jetzt kein Automatikkauf oder wo ich jetzt schon weiß, ich werde es 2-3 Wochenenden spielen. Mache ich da einen schweren Fehler oder kannst du nachvollziehen, warum meine Begeisterung nicht mehr so wahnsinnig, also ja, Punkt.
Ja, wo fange ich denn jetzt an? Also prinzipiell kann ich dich schon verstehen, dass du sagst, okay, ja, irgendwie die Luft ist so langsam ein bisschen raus. Aber bei mir war es zum Beispiel, bei Brotherhood war es bei mir genau andersrum. Ich habe am Anfang gespielt und habe gedacht, oh ja, gut, okay, das ist wieder grundsolide, als ich die Vollversion dann hatte. Aber zum Schluss war ich dann richtig begeistert und wollte gar nicht mehr aufhören. Also bei mir hat sich dann irgendwie die Begeisterung eher noch gesteigert, weil ich die Mission und die Geschichte, die ziemlich spannend
war. Die war klasse, ohne Frage, ja.
Und das ist halt bei mir auch so auch eine der großen, ja, Antriebsfedern. Ich will halt wissen, wie es weitergeht. Vor allen Dingen dadurch, dass sie jetzt halt gesagt haben, Ezio und Altair kommen definitiv, die Story kommt zu einem Ende. Allein deshalb will ich es schon spielen. Und was wollte ich jetzt sagen? Sie haben ja was sie bei Assassin's Creed 2 angefangen haben und bei Brotherhood auch, dass sie halt mehr Wert darauf gelegt haben, abwechslungsreiche Missionen zu machen, dass man halt eben nicht wie im ersten Teil immer das Gleiche macht. Und ich habe ja nur zwei Missionen da gespielt. Die eine war eher so eine Tutorial-Mission, das war halt so 0815. Aber das andere war so eine Mission, die halt schon wieder gezeigt hat, die haben noch Ideen und die mich dann halt neugierig machen, was sie sich noch alles einfallen lassen fürs fertige Spiel. Das ist diese Mission, wo man sich halt als Musiker verkleiden muss und dann erstmal diese Lautenspieler verprügeln muss, was zum einen sehr humorvoll ist, aber dann auch sehr lustig umgesetzt wird, wenn dann Ezio dann auf Knopfdruck singt in seinem gebrochenen Englisch. Und ja, das sind dann so die Sachen, die mich dann denken, ja, okay, die haben super Ideen und wenn sie da in den neuen Sequenzen, die es dann im fertigen Spiel gibt, wenn sie da mehrere davon haben, super Sache, was soll da schief gehen? Dass es natürlich jetzt nicht mehr so ein Sprung ist wie von Teil 1 zu Teil 2, bin ich da geneigt, den zu verzeihen.
Nein, aber ich merke schon, die hat Spaß gemacht, mal gucken. Hast du sonst noch was gespielt in letzter Zeit, Alex?
Ja, ich habe heute mal Rage angefangen, aber da haben wir jetzt auch schon lange drüber geredet. Da fällt mir jetzt auch nicht groß ein, was ich da noch zu erwähnen sollte. Ja, ich habe alle Jahre wieder mal auch FIFA, das Neue, mir zugelegt und auch das angefangen zu spielen und mittlerweile ein paar Stunden damit verbracht. Und ja, bin bislang noch nicht so davon überzeugt. Also
Benjamin, wie kannst du so ruhig bleiben? Alex, greif dich an.
Es steht ja auch im Test, dass das natürlich bei Kennern der Serie oder gerade bei Kennern der Serie natürlich ein bisschen reifen muss. Also es ist schon eine relativ große Umstellung, aber die nach einer gewissen Zeit, wenn man das System verinnerlicht hat, dann wird der Alex mir zustimmen, dass das mit Abstand das beste FIFA seit vielen, vielen Jahren ist.
Also anders als wir jetzt alle vermuten, kennt wahrscheinlich nicht jeder Zuhörer jedes einzelne Wort des FIFA-Tests auswendig. Also du redest oder ihr redet wahrscheinlich beide von der starken Defensivbetonung, oder?
Richtig, die neue taktische Verteidigung.
Ja. Und Alex, passte nicht so sehr.
Richtig, ihr habt die auch wieder abgeschaltet. Also ich habe es ein paar Stunden probiert, mich darauf, mich dran zu gewöhnen. Und also bei mir war es in der Praxis, lief es darauf hinaus, dass ich in der Verteidigung dem Gegner hinterhergerannt bin und der minutenlang den Ball gehalten hat und ich es nicht geschafft habe, ihm den abzunehmen. Ich spiele FIFA. Für mich ist FIFA so ein Spiel, was ich abends so als zum Entspannen ein paar Runden spiele und dann meine Saison fertig zu kriegen. Und das artet mir zu sehr in Arbeit aus, da auf den richtigen Moment zu warten, wo ich dann mit dem Verteidiger reingrätschen kann und so. Ich habe es halt wieder auf die klassische Verteidigung, wo man halt einfach normal mit dem Knopf da ganz unproblematisch da den Ball abnehmen kann. Vergleichsweise einfach und nicht ganz so realistisch, aber macht mir mehr Spaß und kommt mir mehr zugegen. Ansonsten vermisse ich halt so die großen Neuerungen. Also das Spiel optisch wird man auf Anhieb kaum erkennen, dass es jetzt Teil 12 ist oder die Version von 2000.
Dann spielst du aber nicht auf PC, oder?
Nein, ich spiele auf 360.
Ja, drum, weil PC, finde ich, sieht man sehr deutlich.
Ja gut, aber da waren ja die vorangegangenen PC-Versionen, die waren ja nun, die waren ja immer hinter den Konsolenversionen zurück. Da haben sie sich ja wenig Mühe gegeben. beim Manager-Modus, also ich spiele hauptsächlich offline und dann spiele ich halt immer diesen Manager-Modus, den Karrieremodus. Da gibt es halt so ein paar Sachen, die sind ganz nett, die mit dem Transferfenster, dass man da halt tatsächlich jetzt auch mal die KI anfängt und mit Transferangeboten kommt. Ich weiß, dass ich bei FIFA 11 habe ich jahrelang versucht, erfolglos versucht, Miroslav Klose und Mario Gomez von Bayern München zu verkaufen. Es kam nie ein KI-Verein auf die Idee, den mal irgendwie dann ein Angebot anzunehmen. Jetzt werde ich mit Anfragen überschüttet, je näher die Deadline kommt. Das finde ich ganz nett gemacht. Mhm. Was mir persönlich aber dann wieder eher auf den Senkel geht, ist, dass ich nach dem dritten Spieltag von Ersatzspielern Nachrichten bekomme, Leute, hier Trainer, ich muss mehr spielen. Und was im Prinzip ja verständlich ist, aber wenn ich bin Bayern München-Fan, deshalb spiele ich immer mit Bayern München. Wenn ich jemanden wie Manuel Neuer am Tor habe und der wegen einer Verletzung 2 Wochen pausiert, dass mir dann Hans-Jörg Butt böse E-Mails schreibt von wegen, warum ich ihn nicht dauerhaft einsetze. Und das sind so Sachen, wo ich mir einfach denke, hätte ich mir gewünscht, dass sie irgendwie so ein bisschen so einen Algorithmus reinbauen, dass die Ersatzspieler halt irgendwie auch mal von sich aus erkennen, ich habe gegen die Stammelf keine Chance. Mhm. Anstatt mir jede Woche böse zu schreiben, hier, lass mich spielen, sonst bin ich weg.
Mhm. Ja, vielleicht nur ganz kurz noch dazu, also wenn du beklagtest unter anderem die fehlende Neuerung, also ich meine, wenn du die größte Neuerung, die das Spiel bietet, abschaltest, dann kannst du auch nicht davon ausgehen, dass dir da jetzt große Neuerungen auffallen.
Nein, ich habe es probiert, ich habe es wirklich probiert, aber es hat halt einfach...
Ich sage ja nur, es ist aber auf jeden Fall ja nicht so, dass es keine Neuerungen gibt.
Und ich meine, also wenn das die große Neuerung...
die ganzen Animationen angeht, da ist schon wesentlich mehr drin. Und mich hat es ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht, dass sie das noch hinbekommen haben, denn als ich das in der Allianz Arena vor, keine Ahnung, 1,5 Monaten oder 2 Monaten angespielt habe, da gab es doch noch einige Fehler, so wie das da ein paar Leute aus der Demo diese ganzen Szenen da zusammengeschnitten haben, wenn auch da schon nicht diese ganz extremen Sachen, so verbogene Gliedmaßen oder sonst irgendwas. Da haben die schon wirklich viel Arbeit und Zeit reingesteckt. Also das ist wirklich mehr als nur ein kleines Update zur Letztjahresversion.
Ich bin halt mal gespannt, ob das sich wirklich durchsetzt, weil ich glaube, wenn sie so 100%ig davon überzeugt gewesen wären, hätten sie nicht noch die klassische Variante mit reingenommen als Alternative. Und was ich halt beim Thema Verteidigung noch loswerden möchte, ist, ich habe das Spiel auch mal ein paar Mal online gespielt und es ist eine Seuche, online gegen andere Leute zu spielen, weil es gibt nämlich mittlerweile, eine der Neuerungen ist nämlich, dass man online im Ranglistenspiel Mann gegen Mann kann man den Torwart spielen. Ja. So, das Problem ist, wenn man auf den Torwart schaltet, wird die anderen 10 Spieler werden von der KI auf Weltklasse-Niveau gesteuert. Das erkennt man dann immer, man hat den Ball und auf einmal ist der Gamertag vom Gegenspieler ist verschwunden und ist bei dem über den Torwart. Das heißt, die Leute, sobald sie in der Verteidigung sind, schalten auf den Torwart und lassen die KI für sich verteidigen. Ah. Und man selber spielt dann gegen die KI an und wenn er dann den Ball hat, dann schaltet er wieder um und spielt dann alleine Offensive weiter. Und ich habe das jetzt, ich habe vielleicht 10 Mal online gespielt insgesamt. Also bei mehr als der Hälfte der Spiele haben die Leute diesen Trick da angewandt und das ist einfach, also das ist lächerlich.
Ja gut, okay, aber das wird denen natürlich ja auch auffallen und die werden es entsprechend fixen. Da kannst du ja mal relativ stark von ausgehen, dass...
Ja, aber trotzdem, das ist schon interessant. Stand nicht in unserem Test.
Ja, ich glaube, das haben sie wahrscheinlich auch, sie haben sich wahrscheinlich gedacht, die Leute wollen unbedingt mal einen Torwart spielen, okay, geben wir ihnen die Möglichkeit, aber...
Ja, und klar, und dann wollen sie aber auch nicht, dass, also wenn sie dann solche Loser-Spieler hätten von der KI her, dann wird es wiederum keiner machen, aber ich glaube, das haben sie so ein bisschen nicht zu Ende gedacht. Naja. Ja. Aber Benjamin, ich glaube, wir müssen jetzt nicht ernsthaft die FIFA-Diskussion führen. Ich meine, das haben wir alles schön gemacht und wir haben auch vergleichsweise wenig böse Kommentare bekommen. Eigentlich kaum welche, dass wir FIFA vor PES sehen dieses Jahr. Nicht mal von Konami haben wir irgendwie böse Worte gehört, aber vielleicht haben sie einfach nicht gemerkt. Insoweit, glaube ich, müssen wir uns da jetzt nicht mit Asche überhäufen. Was hast du denn sonst noch gespielt, Benjamin, dass wir so mal ein bisschen hier vorankommen?
Ja, ich habe natürlich noch die Vieh-Chroniken gespielt, also den Nachfolger von The Book of Unwritten Tales. Das war ja eines der ersten Spiele, das Gamers Global getestet hat und hat auch gleich noch eine Top-Wertung von 9-0 abgesahnt damals. Und der Nachfolger ist aus meiner ganz persönlichen Warte besser als der erste Teil. Mhm. weil ich den ersten Teil, den fand ich halt insbesondere mit Blick auf den Unterhaltungswert, auf den Humor halt wesentlich schwächer als den jetzt. Und spielerisch war er ja bekanntermaßen, das werden die meisten ja sicherlich noch wissen, relativ anspruchslos, der erste Teil. Und da haben sie auch ja einiges zugelegt, die zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade eingebaut. Mhm. Und weiß nicht, ich fühlte mich bestens unterhalten. Und das Einzige, was man dem Spiel so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass es ursprünglich nur als so eine Art Standalone-Add-on im Prinzip zum ersten Teil gedacht war, als Prequel. Und das Spiel ist deshalb wirklich nur auf, ich müsste jetzt nochmal genau nachzählen, aber so 15 bis 20 Hintergründe nur bringt insgesamt. Mhm. Das ist natürlich schon relativ wenig, aber umso erstaunlicher finde ich es eigentlich noch, dass sie das trotzdem mit einer sinnvollen Handlung und auch mit sinnvollen längeren Rätselketten verknüpft haben, die nicht total aufgesetzt wirken, wie das zum Beispiel in einem Black Mirror 2 oder so teilweise öfters anzutreten ist.
Und von den Animation Arts spielen. Ja. Was bringt dir das, wenn du 100 Hintergründe hast oder Schauplätze und in denen passiert nichts? Also ich kann mich noch mit Schrecken an die wirklich an die ganz frühen Spiele, so King's Quest und so weiter erinnern, die ja so eine Mischung aus Grafik-Adventure, frühem Grafik-Adventure und letzten Endes so ein bisschen RPG sogar waren. Und also zumindest so die Heroes Quest 3 und solche Sachen, wo du halt gerne mal 10 Minuten durch den immer gleichen Waldschauplatz gelaufen bist, den sie halt wieder und wieder verwendet haben und es passierte einfach nichts drin. Bis du dann im 17. war dann, keine Ahnung, ein Bär hinter einem Busch und hat dich angegriffen oder sowas. Also da glaube ich, ist weniger, aber besser gefüllt, besser, als da grundlos riesige Welten zu erschaffen. Also jetzt speziell im Adventure-Genre.
Ja, braucht man nichts mehr hinzuzufügen.
Ah, das ist toll. Ach, wäre es doch immer beim Test so schön und würden uns alle Leser unsere Tests so glauben und hätten nichts mehr hinzuzufügen. Bei den Viehchroniken kann ich mich erinnern. Ich hoffe, ich lasse jetzt nicht zu sehr hinter die Kulissen schauen. Dass du erst keine neuen geben wolltest. Also ich weiß noch, als ich einen Artikel zum Gegenlesen bekommen habe, war ich überrascht, dass du dann doch noch auf die neuen hochgegangen bist. Man diskutiert es ja dann immer und Haupttester hat den meisten Impetus und so weiter. Aber war es wirklich so, dass du dir am Schluss noch einen Ruck geben musstest, doch auf die neuen zu gehen? Oder hat sich das eher so graduell entwickelt, dass du gesagt hast, nee, doch gut gemacht, das auch gut, Ende sehr schön gelungen. Wie ist es zu diesem Entscheidungsprozess gekommen?
Ja, im Prinzip, ich hatte ja vor einigen Wochen, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, als wir die Preview-Version hatten, die noch keine Sprachausgabe hatte. Und da hatte ich ja eher den Eindruck, es steht ein bisschen hinterm ersten Teil zurück. Mhm. Und da spielte auch so ein bisschen der Gedanke eine Rolle, dass ich den ersten Teil insgesamt nicht nur bei Gamers Global, sondern auch bei anderen Magazinen, ehrlich gesagt, mit einer 9.0 schon ein bisschen übertrieben hoch bedient fand. Ja. Mhm. Das war für ein Erstlingswerk, war das wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, aber das hatte unglaublich viele Detailfehler und solche Sachen wie, weiß ich nicht, ich klicke irgendwas an und kann die Aktion dann nicht abbrechen und dann läuft er erstmal 10 Sekunden zum Hotspot rüber und solche Sachen. Da waren einfach sehr, sehr viele Mängel drin und wie gesagt, auch mit Blick auf den Humor, wie gesagt, ist natürlich immer Geschmacksfrage, aber ich empfand den im ersten Teil halt schon ein bisschen sehr weich gespült und ich glaube, da war einfach so der Überraschungseffekt, das hat niemand erwartet, dass die aus dem Stegreif so ungefähr so ein Spiel zusammenbasteln und letztlich ist es halt einfach so, dass die Viehchroniken die 9.0 auf jeden Fall für sich genommen verdient hat und prinzipiell hätte ich aus meiner Sicht sogar sagen müssen, es müsste sogar noch über dem ersten Teil stehen. Aber da sind sie, wenn sie sich pari pari begegnen, glaube ich, das geht schon.
Ja, zumal es ja mittlerweile auch viele andere Erscheinungen gibt oder jetzt aktuell HW, da weiß ich jetzt nicht, ob es fair gewesen wäre,
genau,
dass die Chroniken über das HWs genau, neue Augen zu setzen. Ja. Wobei ich es erstaunlich finde, ich habe jetzt beide wirklich nur über die Schulter mitgespielt, mal ein paar Minuten, statt sie selbst zu spielen. Aber ich habe schon den Eindruck, obwohl ja beide Spiele, also Harvey und Viehchroniken, von deutschen Teams kommen, viel Wert auf Humor, Sprachausgabe und so weiter legen, dass sie doch grundverschieden sind, oder? Also als Adventure-Fan muss man im Prinzip beide haben, oder? Ist das jetzt eine herstellerfreundliche Schleichwerbungsaussage von mir?
Man sollte sie als Adventure-Fan auf jeden Fall beide haben und sie sind humortechnisch ganz, ganz weit auseinander. Mhm, also, wie gesagt, die Viehchroniken, weiß ich nicht, ist humortechnisch schon dann eher die familientaugliche Schiene, sage ich jetzt mal. Auch wenn das, wie gesagt, sich ein bisschen gebessert hat, nicht so weich gespült ist, wie es im Vorgänger der Fall ist. Und Harvey ist dann mehr so der hintergründige Humor.
Schade, dass Christoph nicht dabei ist, weil der hat es damals für uns auf dem Nintendo DS noch getestet. Fabian, von was rede ich?
Ich tippe mal ganz stark auf Clash of Heroes. Das erst vor kurzem hat es erst auf dem PC geschafft, in Steam. Das ist quasi ein Re-Release von der HD-Version auf der Xbox und PS3, glaube ich, auch.
Der DS-Fassung.
Genau. Ist aber eigentlich ganz gut umgesetzt, also Maussteuerung dazu und funktioniert ziemlich gut. Das haben sie schon nicht schlecht gemacht. Mhm. Ist ja ein Might and Magic Spiel, hat zwar aber mit Might and Magic natürlich mit dem Spielprinzip nicht mehr viel zu tun, außer den gleichen Einheiten und Helden und so weiter. Mhm. Aber es ist genauso zeitfressend. Also ich habe da auch schon sehr viel reingesteckt wieder.
Die Schlachten, also für alle, die es jetzt nicht kennen, weil das mit dem kennt kein Schwein war, glaube ich, nicht maßlos übertrieben. Aber bitte ruhig mal den alten Test von Christoph aufrufen. Also echt ein spannendes Ding. Aber es ist ja so eine Art Puzzle-Quest und du hast halt so ein stark abstrahiertes Kampfsystem, wo du halt quasi so Reihen bilden musst mit Kampfeinheiten. Die werden dann zu stärkeren Kampfeinheiten, wenn du es richtig machst. Und das ist schon verdammt komplex. Also ich habe es damals auch gespielt, ist jetzt 2 Jahre her, als es rauskam auf dem DS. Mehr als 2 Jahre. Und also teilweise wirst du da wirklich fertig gemacht vom Rechner. Teilweise ist es aber auch so, dass du einfach Glück haben musst mit der Anfangsauswürfelung deiner Einheiten, wie die aufs Feld gesetzt werden, oder?
Ja, das stimmt schon. Es erscheint am Anfang ziemlich simpel, aber es gibt dann echt viele Details, die man noch so im Laufe der Zeit dazu lernt.
Ja. Also auf jeden Fall ein ganz ungewöhnliches Spiel. Also wer das noch nicht gespielt hat und zieht es mal bei einer Steam-Wochenendaktion oder auf dem Grabbeltisch für seinen DS, würde ich jetzt persönlich sagen, greift zu. Also kann man wenig falsch machen mit.
Definitiv, ja.
Mich würde mal noch interessieren, wie ist es denn mit den Ladezeiten am PC? Weil ich habe das mal auf der PlayStation oder auf der Xbox eine Demo gespielt und das war grauenvoll.
Die gehen eigentlich, also sind nicht jetzt besonders lang. Also ich weiß nicht, für 2D-Grafik ist es vielleicht schon ein bisschen lang, aber also sie stören nicht wirklich. Die sind vielleicht 2 Sekunden oder so. Also,
okay, ja. Nee, das klingt deutlich besser.
Wobei eigentlich gehört dieses Spiel auf den Handheld, muss man sagen, bei der doch etwas publiken Grafik. Und sag mal, Fabian, was mich wirklich ernsthaft interessiert, nicht nur, weil ich diesen müden Podcast ein bisschen voranbringen möchte, du hast Portal 2 gespielt, das ist ein DLC, oder? Ganz, ganz frisch. Und wie ist er? Warum schreiben wir da nichts drüber auf Gamers Global?
Ja, gute Frage. Nee, ganz frisch, letzte Woche Mittwoch rausgekommen, kostenloser DLC. Bringt einen Multiplayer, also Koop-Kurs dazu und sowohl für Multiplayer und Singleplayer, glaube ich, den Challenge-Modus. Das ist so ein bisschen wie im ersten Portal, möglichst wenig Portale und möglichst schnell und so weiter. Mhm. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich habe mit Philipp zusammen den Koop-Kurs gestern beendet. Und der ist erstaunlich lang. Also ich glaube, wir haben so 3 Stunden dran gespielt und auch richtig knifflig mal. Also ich fand die ersten 5, die halt im Normalen schon dabei waren, ja, jetzt nicht besonders schwer. Also mir war Portal 2 auch generell ein bisschen zu leicht, aber ja. Und da mussten wir schon ziemlich knobeln teilweise. Das war sehr gut, ja, hat mich sehr begeistert.
Ist auch relativ geschickt vom Timing her, jetzt diesen kostenlosen DLC rauszubringen, weil ein Spiel, wann kam das raus? Januar oder Februar, oder?
Nee, im April, glaube ich.
Echt? Naja, aber auf jeden Fall eher Richtung Jahresanfang als zum Jahresmitte oder Ende. Da ist es schon nicht blöd, wenn man so bei den großen amerikanischen Magazinen, die jetzt demnächst auch für ihre Weihnachtsausgabe schon Rettschluss haben dürften, das ist ja ein schmutziges, kaum jemandem bekanntes Geheimnis, und dass die Spiele, die die testen, ich weiß nicht, wo sie die herhaben manchmal, aber auf jeden Fall, wenn die jetzt über ihre Endjahres-Spiel des Jahres Hitlisten nachdenken, sich dann nochmal mit so einem offensichtlich sehr schönen DLC in Erinnerung zurückzurufen, das ist schon nicht komplett blöd von Valve.
Ja, ist auch
so. Oder jetzt auch hier die Portal 1 Aktion, das kostenlos mal kurz rauszuhauen, also doof sind die nicht.
Dafür ist Valve auch nicht bekannt, oder, dass sie doof sind?
Nee.
Ja, aber entschuldigen, sie könnten ja langsam mal Half-Life 3 ankündigen.
Ja, oder Episode 3, was auch immer sie machen.
Na, es wird erstmal Counter-Strike, wie heißt es jetzt? Go.
Global
Operations. Nee, Offensive. Offensive. Okay. Sagt es immer
falsch. Ja, aber das wird ja nicht von Valve entwickelt.
Nee, so.
Ja, aber das ist schon ein Titel, wo die auch Pressearbeit und so weiter machen.
Ich persönlich glaube ja, dass sie mit Half-Life 2, Episode 3 oder Half-Life 3 gerade das beste Spiel aller Zeiten entwickeln und sich da viel Zeit lassen.
Mhm.
Oh. Mich lässt das kalt.
Potenzial hätten sie, glaube ich.
Aber was mir gerade noch einfällt in Sachen Portal, das ist, glaube ich, das erste Spiel der neuen Community-Events, die vom Aufnahmezeitpunkt des Podcasts aus heute, also am Dienstag, online gegangen ist, wo sich vier User, was ich also unglaublich toll finde, engagieren und quasi die kleinen Events, die es schon gab, Battlefield und so weiter, jetzt so ein bisschen bündeln wollen und noch stark erweitern wollen und auch so Community-Challenges machen wollen, wo man quasi mit Screenshot Gemächt-Vergleich in einem speziellen Forum versuchen kann, alle anderen auszustechen innerhalb von 10 Tagen. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, die News müsste jetzt auch noch auf der Startseite zu finden sein. Ansonsten einfach mal die Foren anschauen. Da sollte ein neues Forum dazugekommen sein. Die Community-Events nicht verpassen, und es wird auch weiterhin noch echte Spiele, oder Blödsinn, Portal ist auch ein echtes Spiel, aber Spiele echt gespielte Multiplayer auf Server und so weiter. Also das wollte ich beim Stichwort Portal einfach nochmal gesagt haben.
Sowas hatte ich mal im Forum schon mal gemacht, so einen kleinen Thread, aber irgendwie ist der wieder untergegangen. Herausforderung, aber irgendwie hat keiner mitgemacht.
Ja gut, das ist immer die Frage. Umgekehrt gab es ja, oder gibt es immer noch die große Diskussion, Forumspiel, ja oder nein. Ich finde es einfach klasse, dass auch auf Gamers Global mittlerweile Sachen passieren, wo die Redaktion maximal sagt, ja klar, macht das, finden wir toll. Und wo längst nicht mehr alles nur von uns kommt, also auch was solche organisatorischen Sachen anbelangt, das finde ich einfach spitze. Also da freue ich mich wirklich drüber. Über was ich mich nicht so freue, ist meine eigene Testdisziplin, weil ich sitze eigentlich theoretisch seit mittlerweile Monaten an einem Test von Age of Empires Online. Und es ist wirklich nah dran an Age of Empires 2. Es sieht auch toll aus, es hat zwar so eine kleine Cartoon-Grafik, Verschlimmbesserung durchgemacht, die aber dann doch sehr schön animiert ist und so weiter. Also alles Paletti. Aber dann haben sie dem Ganzen, sonst müssten sie es ja nicht online nennen, haben sie halt noch so ein Free-to-Play-MMO-Prinzip übergestülpt. Und das ist jetzt auch ehrlich gesagt außer völliger Faulheit bei mir so ein bisschen der Grund, der mich immer noch vom Test zurückschrecken lässt. Ich habe so das Gefühl, ich habe das bislang noch nicht richtig online gespielt. Was ich mich aber mittlerweile, also man spielt es halt, als man muss sich momentan, jetzt sind es glaube ich immer noch zwei Reiche, also entweder die Griechen oder die Ägypter raussuchen. Dann hat man so sein kleines Dörfchen. Ich habe meins natürlich Salmdorf genannt, voller Loyalität zum Redaktionsstandort von Gamers Global. Und dann fängt man an, so Missionen zu erfüllen, ein bisschen seine Stadt aufzubauen, ähnlich wie in AOE 3. und halt einzelne Schlachten zu führen. Aber man spielt es halt doch weitgehend, auch wenn man das dann teilweise Koop machen kann und Leute einladen kann, braucht man aber gar nicht, weil die KI jetzt nicht so super stark ist. Man spielt es halt doch überwiegend allein. Und ich verstehe noch nicht so ganz, klar, man kann mit anderen Leuten handeln, das muss man teilweise auch, weil man muss sich spezialisieren auf das Crafting von bestimmten Dingen und alles, was man halt bei einem Online-Rollenspiel machen würde über ja die eigene Spielfigur oder ja über Gefährten oder so etwas, macht man dort halt im Prinzip mit seiner Stadt. Die kriegt dann halt eine so und so Schule hingestellt und die kann dann irgendwelche bestimmten Sachen craften oder Rezepte herstellen. Also alles relativ schlau gemacht. Und was mich halt auch misstrauisch macht, und auch da möchte ich sicher sein, bevor ich dann tatsächlich da eine Wertung drunter schreibe, es ist halt tatsächlich Free-to-Play, was umgekehrt natürlich immer heißt, zahl, wenn du es richtig spielen willst. Und zahl, wenn du es richtig spielen willst, heißt in dem Fall, dass du halt sogenannte Empire Points verdienst. Mit diesen Empire Points aber überhaupt nichts anfangen kannst, wenn du nicht das Premium Pack der Ägypter oder eben der Chinesen, hätte ich jetzt fast gesagt, Griechen. Die Griechen sind ja nun wirklich keine Chinesen zurzeit, die ihr nicht gekauft hast. Wenn du das hast, dann kannst du dir da zum Beispiel Berater leisten, die dir dann globale Boni in jeder Schlacht geben. Oder du kriegst schon, wenn du so ein Premium-Pack dir kaufst, irgendwelche ja, Super-Duper-Einheiten, die du quasi beliebig im Kampf einsetzen kannst. Und das muss man sich jetzt so vorstellen. Man spielt eine Mission und spielt vielleicht auch gegen einen anderen Spieler. Und dann zücke ich eine Karte, die mir einfach 40 totale Elite-Typen aufs Spielfeld schmeißt. Und mit denen rolle ich dann einfach über einen Computergegner oder menschlichen Gegner drüber. Und da bin ich auch noch nicht so ganz am Ende meines Entscheidungsfindungsprozesses anbelangt, ob ich das jetzt gutheißen soll oder nicht. Aber das Gute ist, und das ist der vielleicht dritte Grund, warum ich es nicht ganz so eilig hatte mit dem Test bislang, man kann das Ding ja wirklich runterladen und spielen und einfach auch ohne sich so ein Premium-Pack zu kaufen, einfach mal angucken und entscheiden, ob es einem gut genug gefällt, dass man dann tatsächlich mal ein paar Euro investiert. Und so wahnsinnig teuer ist das Premium-Pack jetzt auch nicht. Also ich finde, es ist, was so MMO-Strukturen anbelangt, durchaus ein faires Angebot. Und ich möchte persönlich schon einem Strategen, der auch AOE 2 kennt, durchaus dazu raten, zumindest mal die persönliche Lebenszeit von ein paar Stunden zu investieren und sich das Ding anzugucken, weil es macht vieles erstaunlich gut. Ich bin im Spieleveteranen-Podcast, wo ich ja auch ab und zu auftrete, so der junge Wilde und für meine Monologe gefürchtet. Und jetzt müsst ihr leider das auch mal aushalten.
Ist okay, wenn du Philipp, irgendjemand muss ja Philipp würdig vertreten.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Abgesehen davon, dass Philipp immer über, aber lassen wir das Thema, während ich über, aber lassen wir das Thema Spiele rede. Nee, ich rede jetzt auch mal über ein absolutes, ja, eigentlich wäre es ein Independent-Spiel, dass niemand je zuvor gehört hat, hätte es nicht einen großen Namen reden. Und zwar Game of Thrones Genesis heißt es, glaube ich. Was einfach eine fantastische Fernsehserie ist, muss man einfach mal sagen. Und jetzt haben sie dann ein Spiel rausgebracht, das ich erst, das muss ich dazu sagen, erst anderthalb Stunden durchlitten habe, wo ich aber echt drauf gespannt war, weil ich eben diese Romanserie so toll finde, von vielleicht dem vorletzten Band mal abgesehen, der letzte ist es wieder besser geworden, und wo ich die Fernsehserie fantastisch finde. Und dann kriegt man da ein Spiel vorgesetzt, das erstens überhaupt nicht zur Zeit der Romane spielt, aus mir völlig unbegreiflichen Gründen. Erst am Ende wohl die letzten Missionen, die spielen dann quasi so kurz vor dem ersten Roman, und da tauchen dann die ersten Leute wie der Ed Stark auf oder dieser Robert Bennethon, der dann zu diesem fetten, saufenden, hurenden, unfähigen König wird, der quasi die ganze Malaise auslöst im Buch, weil er sein Eheweib, das er hasst und die ihn hasst, nicht unter Kontrolle hat, etc. pp. Ohne etwas spoilern zu wollen. Und die kriegt man am Ende so ein bisschen vorgesetzt. Aber das Spiel, ich erkläre es mal kurz, wie es funktioniert. Also es sieht aus wie ein Echtzeitstrategiespiel, aber in Wahrheit funktioniert es eher wie Siedler 7 oder auch so ein bisschen Nee, das wäre unfair, es mit Cossex zu vergleichen. Aber auf jeden Fall, man spielt quasi auf einer Echtzeitstrategiekarte, aber in Wahrheit geht's mehr um die Kontrolle der einzelnen Siedlungen, die auf dieser Karte sitzen und die durch klar vorgegebene Wege miteinander verbunden sind. Das heißt, die Leute laufen nie querfeldein, sondern Diplomat hangelt sich von einem Örtchen zum anderen halt. Und das ist eigentlich keine blöde Sache, da kann man ja schöne Globalstrategie Sachen machen, aber die Grafik ist so fitzelig und auch so unklar, was da eigentlich passiert, dass ich nach einer halben Stunde die nächste Stunde im Prinzip nur noch auf der stark abstrahierten Übersichtskarte gespielt habe, soweit es eben geht, weil du kommst nicht an alle Funktionen ran. Und dann hat man im Prinzip auf einmal ein schönes, aber grafisch schon vor 30 Jahren 1:1 genau so umsetzbares, so eine Landkarte halt hat, wo man dann mit Icons operiert. Und das macht mich alles sehr misstrauisch. Mein Lieblingssatz heute, aber wenn man ein Spiel lieber spielt auf der abstrakten Übersichtsdarstellung als in der eigentlichen Spielgrafik. Und es hat mich auch überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Da muss man so Diplomaten hinschicken, um Städte zu übernehmen. Und wenn dann aber ein Diplomat des Feindes auch in der Stadt schon ist, dann läuft der Eigendiplomat den ganzen Weg zu zur eigenen Hauptstadt zurück und so. Also ich gebe ihm vielleicht mal eine Stunde und dann finde ich es auf einmal ganz toll und Geheimtipp, aber also wer das gerade wegen des Namens kauft und glaubt, er kriegt da spannende Echtzeitschlachten, möge es mal Probespielen vorher.
Es hat ja nicht umsonst eine User-Durchschnittswertung von 5,5 bei uns.
Das ist doch so viel, das war mir gar nicht bewusst. Und noch ein Spiel, das ich gerade teste, wo ich auch noch nicht so ganz sicher bin, wie ich es finden soll, das aber einen wesentlich größeren Namen hat, das ist Hero 6. Bei Hero 6 habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich das schon mal gesehen habe in zum Beispiel Heroes 2 oder Heroes 3 oder Heroes 4 oder auch Heroes 5. Und ganz ehrlich, und das wird sich auch nicht mehr plötzlich ändern bis zum Test, also die Kämpfe machen mich nicht an. Also das ist halt dasselbe wie seit 100.000 Jahren. Und eine Designentscheidung möchte ich ja auch noch ganz kurz erwähnen, weil da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Diese Kämpfe, da laufen wirklich wunderhübsch animierte Soldaten rum und führen ihre wunderhübsch animierten Animationen aus und Schläge und Zauberangriffe. Alles super toll, aber sie bewegen sich mit der Geschwindigkeit von Valium-gedopten Schnecken. Und diese Valium-gedopten Schnecken bringen ein fühlendes Wesen, als dass ich mich immer noch, obwohl ich Dark Souls nicht ganz so toll finde wie andere, als bezeichnen würde, schaltest du das ab nach dem zweiten oder dritten Kampf, weil es dauert einfach zu lang. Du erträgst es nicht mehr, diesem was auch immer da Guardian zuzuschauen, wie er sein Astralleib da irgendwo hinschleppt. Also stellst du, das ist auch wunderbar vorgesehen im Spielsystem, die Geschwindigkeit hoch. Und jetzt hatte einer der Programmierer eine fantastisch lustige Idee. Der hat sich gesagt, was passiert, wenn ich zum Beispiel ein Video schneller ablaufen lasse? Wer weiß es, was dann passiert, wenn man ein Video schneller ablaufen lässt?
Die Musik wird auch schneller.
Ja, sehr gut. 100 Punkte an unseren User des Podcasts, an den Jonas. Sie haben es geschafft, dann auch die Stimmen hochzuschrauben. Das heißt, wenn du das in einer halbwegs annehmbaren Geschwindigkeit spielst, gar nicht übertrieben schnell, einfach so, dass du nach einem Klick nicht 10 Sekunden warten musst, dass was passiert, dann hast du da Mäusequieken.
Die Schlümpfe.
Ja, die Schlümpfe sind noch Oktoberfest versehrte Stimmveteranen, die tiefe, krächzende, nein, es ist ein Mäusepiepen, wie es schlimmer nicht sein kann. Es sind nicht mal Mäuse, es sind Cartoon-Mäuse, nein, es ist die Karikatur einer Cartoon-Maus. Und das Allerschlimmste ist, wenn sie einen Kampf gewonnen haben, deine Leute, und dann hörst du ein und da habe ich echt gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, es hat eine wunderschöne Fantasy-Atmosphäre, es ist wunderschön animiert und irgendein Schwachkopf und die anderen Schwachmaten, die es kontrolliert haben, denen ist es auch nicht aufgefallen, haben dann Mäusequieken draus gemacht. Also das ist für mich echt ein Atmosphärekiller.
Haben die das nicht aus Lemmings geklaut?
Da ich weiß es, aber stimmt, ja, da war es auch schon so. Gut, ein Spiel, das wir jetzt ein bisschen ausgeklammert haben, war jetzt gar keine große Absicht, war Dark Souls, wo wir ja doch also ganz exzessive Kommentardiskussionen hatten, sowohl unter dem Test drunter als auch unter Haralds Kolumne. Gut, aber es hat halt einfach von uns, wie wir hier jetzt in der Runde sitzen, kein Mensch gespielt. Also wäre es vielleicht ein bisschen blöder, drüber zu reden.
Angespielt habe ich das schon.
Ja, ich habe es auch angespielt, aber wenn ich dann lese, 40 Stunden gespielt das, und im nächsten Abendzug vom selben Menschen, naja, wer nicht mal bereit ist, sich einzuarbeiten, richtig in ein Spiel, das komplett falsch spielt, da muss ich halt mich schon fragen, naja, wie viel Tage meines Lebens muss ich denn investieren, bis mir ein Spiel Spaß macht? Also vielleicht einfach... Wenn ich die Hoffnung äußern darf, dass uns auch die Menschen, die Dark Souls gut finden, das ist ja erlaubt, um Gottes Willen, uns einfach ihrerseits zubilligen, dass es uns einfach nicht so großen Spaß macht und dass das aber kein, wie soll ich sagen, ehrenrühriger Angriff auf ihre Spielerehre sein soll. Ja, also mein Gott, wir sehen das einfach so und dann schreiben wir das so und da bitten wir einfach um Verständnis für. Ich habe noch eine Sache, apropos wir bitten um Verständnis, die ich noch loswerden möchte. Und zwar, wer es noch nicht gelesen hat, wir haben ein paar Ankündigungen gemacht, was wir so in der näheren bis mittleren Zukunft vorhaben. Fabian freut sich auch schon drauf, 733 neue Erfolge einzuprogrammieren, die mir so vorschweben bis spätestens zum 1. November. Unser Erfolgs-Achievement-System. Nee, das ist es nicht, sondern wir werden, so wie es aussieht, ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, wir werden tatsächlich Werbung für unsere Videos schalten, einfach um auch damit noch ein bisschen Geld zu verdienen. Das Dumme an Videos ist nämlich, sie machen unglaublichen Aufwand, sie bringen halt dann doch nur einen Klick im Vergleich zum Artikel, der 3, 4 oder 5 Klicks bringt und Klicks sind ja dann auch immer Ad-Impressions und so weiter und das ist ja so die nächste größere Änderung, wobei ich hoffe, dass das ja nicht jetzt als Affront empfunden wird von unseren Lesern und auch nicht, dass wir natürlich den Abonnenten die Werbung nicht zeigen werden, weil ich meine, das ist ja der Hauptwitz des Abos, dass das dann werbefrei ist und es wäre relativ inkonsequent, dann keine Banner anzuzeigen, aber plötzlich dann irgendwie 15 Sekunden Vorschaltwerbung. Ansonsten danke, dass du dabei warst, Jonas.
Gerne.
Danke auch an den Rest. Und danke fürs Zusehen, danke, dass ihr uns unterstützt, danke an den lieben Gott, dass ich geboren werden durfte und
an wir Mutti? Sehen
uns, an meine Mutti, an meinen Papa, an alle, die es mit mir aushalten, an die vielen Dark Souls User, die immer noch auf Gamers Global kommen, obwohl wir so gemein zu ihnen sind und ich freue mich auf auch den nächsten Podcast. Bis denn, tschüss.
Ciao.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.
Müsste es ja Heroes of Mouse and Magic heißen, wenn ihr das erzählt.